Zeit für eine neue Folge von Gesund gefragt. Und heute wollen Alex und ich einmal darüber sprechen, wie man Diabetes ein Schnippchen schlagen kann, denn wir haben jede Menge tolle Tipps im Gepäck. Und Alex, die sind auch bitter nötig, würde ich mal behaupten, denn in Deutschland, die Statistik ist ja nicht so ermunternd, rund 10 Millionen Menschen sind von Diabetes betroffen.
Ja, Thorsten, absolut. Wir sind auf dem Weg zu diesen 10 Millionen. Und was man sich ja überlegen muss, irgendwie kam es ja zu diesen 10 Millionen. Und eine Diabetes, gerade Typ 2, kommt ja nicht einfach so um die Ecke. Heißt, man hat laut Schätzungen schon herausgefunden, dass ca. 15-20% der Deutschen, also ungefähr so 12-15 Millionen, schon an einer Vorstufe von diesem Typ-2-Diabetes, also dieser Insulinresistenz, wirklich leiden. Und das ist natürlich ein riesengroßer Faktor, den wir unbedingt verhindern wollen.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nicolai.
Damit willkommen zu unserer neuen Folge. Übrigens heute Folge 201. Wer uns also ganz aufmerksam hört und verfolgt, der hat mitbekommen, dass bei uns ab sofort die 2 davor steht. Denn Gesund gefragt erscheint immer samstags und da waren wir äußerst fleißig in den letzten Jahren und genauso soll es ja auch weitergehen. Vor allen Dingen mit den tollen Tipps für euch und da wollen wir einfach heute schauen, was können wir denn tun, dass es überhaupt erst gar nicht dazu kommt, dass ihr so eine Vorstufe, so eine Insulinresistenz entwickelt. Aber wir müssen natürlich auch klären, was bedeutet das eigentlich und was passiert da im Körper, Alex, wenn man von einer Insulinresistenz spricht?
Ja, wir brechen das Ganze am besten erst einmal runter, um es überhaupt zu verstehen. Natürlich kennen viele von euch Insulin, aber trotzdem nochmal zum besseren Verständnis. Was ist das überhaupt? Ganz einfach, stell dir vor, dein Körper ist wie ein Haus, wie so eine Firma und Zucker, den du halt aus dem Essen bekommst, ist wie der Treibstoff, der das Haus mit Energie versorgt. Aber dieser Zucker muss quasi in diese einzelnen Räume von deinem Haus, also das sind jetzt quasi die kleinen Zellen deines Körpers. Und dazu braucht er einen Schlüssel, um diese Türen zu öffnen. Und Insulin ist quasi dieser Schlüssel zu diesen Türen. Und der hilft dem Zucker dabei, quasi von deinem Blut in deine Zellen zu gelangen, damit du Energie hast. Das ist erstmal Insulin. Und jetzt der zweite wichtige Aspekt, worum wir darüber reden und was überhaupt so wichtig daran ist, diese Insulinresistenz. Und das ist jetzt quasi der Faktor, stell dir mal vor, diese Schlösser an deinen Türen von deinem Haus, die funktionieren nicht mehr gut, die sind rostig geworden und die funktionieren einfach nicht mehr so perfekt, wie das am Anfang der Fall war. Das heißt, dieser Schlüssel, das heißt, das Insulin passt noch so wirklich ins Schloss, aber es ist halt viel schwieriger, die Türen zu öffnen, einige bleiben sozusagen verschlossen und das bedeutet, dass der Körper nicht mehr so leicht es schafft, diesen Zucker in die Zellen zu bringen. Und dadurch bleibt das Ganze natürlich dann im Blut. Und das ist einfach diese Form von Insulinresistenz, ganz einfach erklärt. Das heißt, der Körper muss dann mehr Insulin produzieren, um zu versuchen, diesen Zucker in diese Zellen zu bekommen. Und das kann natürlich auf Dauer Probleme verursachen, weil dann zu viel Zucker im Blut sozusagen kleben bleibt.
Jetzt stellt sich mir und wahrscheinlich auch vielen Hörern gerade die Frage, woher weiß ich denn überhaupt, ob ich möglicherweise auch insulinresistent bin, weil ich vielleicht so die ein oder anderen Symptome habe. Gehen wir gleich noch genauer drauf ein. Kann man das in irgendeiner Form testen? Kann ich da zum Arzt gehen oder kann ich mir da online vielleicht irgendwo einen Selbsttest bestellen?
Ja, du kannst es natürlich beim Arzt testen lassen. Der nimmt dann so einen Wert, der korreliert aus dem nüchternen Blutzucker und dem nüchternen Insulin und daraus kann man das Ganze berechnen lassen. Das ist der klassische medizinische Weg. Aber damit man weiß, wie das funktioniert, denn früher gab es so einen ganz einfachen OGTT-Test, den haben vielleicht einige schon mal gehört, oraler Glukosetoleranztest, den habe ich zum Beispiel nur als kleinen Ausblick mal früher in meiner Unizeit auch gemacht. Der funktioniert nämlich ganz einfach und den will ich nur mal ganz kurz ins Gedächtnis rufen, damit man nämlich weiß, wie der Körper überhaupt funktioniert und der ist total simpel von der Durchführung. Heißt jetzt nicht, dass man den zu Hause machen soll, weil dafür geht es mittlerweile medizinisch viel einfacher, aber man wacht einfach morgens auf, das heißt im nüchternen Zustand, nachdem man 8 Stunden nichts gegessen oder getrunken hat, dann mixt man einfach 75 Gramm Zucker mit 300 ml Wasser. Das haben wir damals auch gemacht. Das ist eine super süße, ekelhafte Plörre. Und die trinkst du dann. Und dann misst du auf deinen Blutzuckerspiegel. Thorsten, kennst du ja aus unseren diversen TV-Experimenten. Und dann schaust du einfach, was passiert von dem nüchternen Blutzuckerwert hin zu dem Blutzuckerwert nach 2 Stunden. Und wenn du nüchtern so eine unter 100 hast und hast dann nach den 2 Stunden zumindest schon mal wieder eine unter 140, dann funktioniert das anscheinend bei dir ganz gut. Hast du nüchtern so 100 bis 125 und nach 2 Stunden immer noch so 140 bis knapp 200, dann spricht man von so einer Prädiabetes. Und war dein nüchtern Blutzucker schon bei 125 oder mehr und du hast nach 2 Stunden immer noch einen Wert von 200 oder mehr, dann sagt man, okay, das ist schon eine ausgeprägte Diabetes. Das heißt, so relativ einfach kann man das bestimmen, macht man heutzutage halt nicht mehr. Aber das ist der klassische orale Glukosetoleranztest, der eigentlich genau das beweist, was im Körper passiert, was macht er mit dem Zucker und wie schnell kann er damit umgehen.
Und man hat vor allen Dingen unmittelbar eben auch eine Referenz. Ich erinnere mich da auch noch an unser Fernsehexperiment, wo ich dann auch wirklich beruhigt war, dass ich auch nüchtern morgens unter 100 war. Und es gibt ja da auch die Möglichkeit, auch wenn man jetzt nicht direkt von Diabetes betroffen ist, dass man sich so einen Sensor bestellt. Den kann man sich dann so an den Arm pappen, sage ich mal. Ist eine ganz, ganz kleine, dünne Nadel. Die tut auch nicht weh, bleibt da 2 Wochen. Und da hat man die Möglichkeit, auch über so eine App zu schauen, wie verhält sich denn generell so mein Blutzuckerspiegel, also quasi so die Selbstbeobachtung. Fand ich zum Beispiel sehr, sehr lehrreich damals. Ich habe gerade schon mal so die Symptome angesprochen, die ja mit einer Insulinresistenz einhergehen. Und ich glaube, das interessiert ganz, ganz viele Menschen. Was könnten so erste Vorboten sein, so vielleicht vom Allgemeinbefinden?
Ja, diese vielen klassischen kleinen Dinge. Das heißt zum Beispiel, wenn du jetzt erhöhte Blutzuckerwert hast oder ähnliches, wenn die noch im Rahmen sind, dann merkst du die ja nicht wirklich. Das heißt, das ist ja leider ein schleichender Prozess. Das meinte ich ja vorhin in unserem Intro, das entsteht ja nicht so ad hoc. Und das, was eigentlich erst mit der Zeit entsteht, sind so die klassischen Dinge wie zum Beispiel Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, oft auch ein vermehrter Hunger bzw. eine Gewichtszunahme und aber auch, und das ist ein ganz häufiges Anzeichen, vermehrter Durst und ganz häufiges Wasserlassen. Das sind so Sachen, oder gerade wenn es ein bisschen stärker ausgeprägt ist, gibt es auch oft so dunkle Flecken, so dunkle Hautveränderungen, gerade so im Nacken, in den Achselhöhlen, also das sind so Dinge. Aber wie du jetzt gerade schon hörst, das sind Symptome, bis auf jetzt die Hautveränderung, die können halt auch mal so auftreten. Das heißt, automatisch Hunger, vermehrter Durst, muss ich halt als Laie mich schon ein bisschen besser mit auskennen, dass ich das automatisch so einer Form von Prädiabetes oder ähnlichem zuordne. Und deshalb ist das halt auch so tricky, weshalb viele das nicht unbedingt wissen, dass sie es vielleicht schon so langsam entwickeln.
Wir sprechen ja von dieser Vorstufe zum Diabetes bei dieser Insulinresistenz. Inwieweit kann ich denn da eventuell noch zurückrudern? Also ist es möglich, diese Vorstufe im Grunde wieder so ein bisschen rückgängig zu machen, jetzt mal so einfach formuliert?
Ja, Thorsten, absolut. Und das ist für mich eigentlich auch die wichtigste Message, schon mal jetzt vorab nach knapp 10 Minuten Podcast, was man unbedingt von heute mitnehmen muss. Nicht jede Form von Entwicklung einer Insulinresistenz bedeutet, oh, mein Schicksal ist besiegelt, ich bestelle mir schon mal einen Grabstein, ich bekomme garantiert Diabetes. Ich übertreibe jetzt ein bisschen böse extra. Man mag mir das Ketzerische jetzt nicht unbedingt allzu übel nehmen. Aber das ist es halt. Weil das ist das Entscheidende. Durch eine Änderung deines Lebensstils kann ich wirklich extrem viel dagegen tun. Das heißt, durch genügend körperliche Aktivität, Gewichtsreduktion. All diese Dinge hat man zum Beispiel in vielen interessanten Studien getestet. Habe ich eine ganz interessante mal rausgesucht. Da hat man das Leben von den Leuten wirklich auf links gedreht. Also wirklich durch Sport, durch Ernährung über 2 Jahre lang das Ganze begleitet. Und die Entwicklung für Diabetes Typ 2 im Vergleich zur Kontrollgruppe war um 60% geringer. Um 60%. Und das ist halt ein riesengroßer Wert. Das heißt, die haben innerhalb von 2 Jahren ihr Diabetesrisiko um 60% verringert. Und das ist natürlich eine Hausnummer. Also ganz ehrlich, das kann jeder erreichen.
Das ist auf jeden Fall was, was auch motiviert, denke ich mal, da ein bisschen so den Lebensstil zum Positiven zu wenden. Wann ist denn so der Punkt, ja, wo es vielleicht nicht mehr geht? Also wo ist so der Übergang von dieser Vorstufe der Insulinresistenz bis hin zu ja, einem echten Diabetes?
Ja, ich sage jetzt vielleicht einen fiesen Satz, den sage ich aber leider relativ oft, um Leuten die Augen zu öffnen, wenn sie zu mir kommen in ein Coaching. Denn je nachdem, mit was für Symptomen die zu mir kommen oder mit was für Werten, Blutwerten, Diagnosen, sage ich ihnen ganz oft, du, es wird einen Moment geben, an dem brauchst du mich leider nicht mehr anrufen, weil dann ist es zu spät. Dann sind mir die Hände gebunden im Sinne von einer Prävention. Und das ist der entscheidende Aspekt, denn ich kann super viel erreichen. Wenn ich aber erstmal dauerhaft Werte habe, das heißt Typ 2 Diabetes, wenn ich so nüchtern Blutzucker über 126 Milligramm habe, beziehungsweise 7,0 Millimol, das misst man ja so verschiedene Einheiten, oder diese HbA1c-Wert, das ist auch noch so ein zweiter Wert, wenn der über 6,5 liegt. Also wenn ich wirklich eine ausgeprägte Diabetes habe, dann wird's schwer. Dann kann ich natürlich über die Ernährung durch sportliche Aktivität, Gewichtsreduktion noch ganz viel Positives beeinflussen. Aber es gibt irgendwann den Moment, wo es dem Körper so schwerfällt, diesen Bereich mit dem Blutzucker umzugehen, dass ich dann halt leider auch nicht mehr viel machen kann. Und das ist ja unbedingt, und das ist auch der Fokus unserem Podcast, das wollen wir natürlich absolut verhindern.
Und darum schauen wir jetzt mal ganz konkret auf die Ernährung, dass wir da wirklich präventiv gut unterwegs sind. Also ich sag mal, es muss ja jetzt nicht unbedingt schon die Vorstufe bestehen, aber generell, wir wollen ja über eine Ernährung sprechen, die möglichst richtig präventiv ist und wo wir uns einfach auch so ein bisschen, ja ich sag mal, ins Bewusstsein reinfuttern, dass das auch hängen bleibt, was jetzt eben gut für den Körper ist und genau das verhindert. Was sind da so die Top-Lebensmittel, mit der wir wirklich sagen können, also damit können wir uns wirklich vor einer Insulinresistenz optimal schützen und auch einem Diabetes vorbeugen?
Ja, ein paar Aspekte sind ganz entscheidend. Zum einen die Ballaststoffe, super wichtig. Vollkornprodukte, dann mageres Protein, gesunde Fette, auch ein super wichtiger Aspekt. Das heißt, das sind Sachen, auf die sollte ich auf jeden Fall achten. Das bedeutet, was sind das für Lebensmittel? Natürlich das Gemüse, dann natürlich die Hülsenfrüchte, die Nüsse, die Samen, von denen ich ja ganz großer Fan bin, der gesunde Fisch. Also, jetzt kommt ein Begriff, den habt ihr schon ein paar von uns gehört, aber das ist es letztendlich, die mediterrane Diät. Und ich habe dazu mal eine ganz spannende Studie rausgesucht, weil viele Leute immer denken, ach, so viel Fett, das klang jetzt nach so viel Fett, was Alex da erzählt hat. Aber wenn ich an Nüsse denke oder an Fisch denke, braucht man sich diesbezüglich gar keine Angst machen. Denn ich habe eine Studie rausgesucht, die ging über 4 Jahre. Und bei denen hat man eine fettarme Diät, das heißt, wo die Leute extra auf sehr viel Fett verzichtet haben, mit einer mediterranen Diät verglichen. Wo du ja weißt, Thorsten, durch die Nüsse, durch den Fisch ist da schon eine gesunde Menge Fett mit drin. Und das Diabetesrisiko sank in der mediterranen Gruppe um 52%.
Boah.
Es kommt nicht so unbedingt super darauf an, dass ich mich extrem fettarm ernähre, sondern nein, es müssen halt leider wirklich die gesunden Fette sein. Die Omega-3-Fette und Co. Wenn ich das schaffe, dann habe ich einen riesengroßen Mehreffekt davon. Gerade diese schlechten Fette, gerade der viele Zucker, das sind die Probleme. Also bist du wirklich naturbelassen unterwegs, ist die Wahrscheinlichkeit für Diabetes wesentlich vermindert.
Brauche ich denn auch zusätzlich noch Vitamine oder verstärkt jetzt andere Nährstoffe? Also sollte ich in dem Fall vielleicht auch, wenn ich mir da Sorgen mache, Nahrungsergänzungsmittel nehmen, um das Ganze zu unterstützen?
Ja, das Entscheidende ist natürlich immer die Frage, was schaffst du über den Alltag? Also bestes Beispiel, isst du nie Fisch oder hast eine Nussallergie? Ja gut, dann wird es halt schwer mit den Omega-3-Fettsäuren. Dann kannst du vielleicht noch ein bisschen was über Öl ausgleichen oder ähnliches. Aber es gibt einfach so ein paar Sachen, die brauchst du unbedingt. Und das ist zum Beispiel Omega-3. Warum? Das Ganze hat eine entzündungshemmende Wirkung. Und was dabei ganz wichtig ist, du hast nämlich dadurch, durch diese Omega-3-Fettsäuren, eine bessere Fettsäurezusammensetzung innerhalb deiner Zellmembran. Und das verbessert die Insulinsensitivität. Und dann gibt es noch 2 Punkte, die auch noch ganz wichtig sind, was man auch durch Studien schon erforscht hat. Einmal Vitamin D, auch ganz entscheidend dabei, denn das unterstützt die Beta-Zellfunktion, gerade in der Bauchspeicheldrüse. Und das senkt damit Entzündungswerte. Und die Bauchspeicheldrüse ist ja ganz eng damit behaftet, wie Insulin im Körper wirkt. Und deshalb ist es dafür ganz wichtig. Und was man auch schon rausgefunden hat, Magnesium ist mittlerweile so ein Tausendsasser, aber auch wirklich dabei schon. Gibt es relativ neue Studien noch dazu, aber wird schon ganz viel erforscht. Denn Magnesium hat ja wirklich bei mehreren 100 Prozessen im Körper, also gerade enzymatischen Prozessen, einen ganz hohen Faktor und gerade auch zum Beispiel beim Thema Glukoseaufnahme und Verwertung. Und deshalb die 3 würde ich auf jeden Fall in den Hintergrund packen, die man sich merken sollte. Also Omega-3, Vitamin D und Magnesium. Das heißt, wer das nicht im Alltag genügend im Körper zuführt, sollte das vielleicht mal überlegen zu supplementieren.
Ich habe kürzlich gelesen, dass auch eine Diät helfen kann oder generell, du hast es vorhin schon erwähnt, eine Gewichtsreduktion, also abnehmen, wenn man eine Insulinresistenz hat. Es soll ja da vor allem dienen, viszeralen Bauchfett an den Kragen gehen. Aber ist das nicht gerade sehr, sehr schwer, weil das Abnehmen per se mit so einer Resistenz ja ziemlich schwer ist?
Ja, generell natürlich ist ja eh schon Abnehmen schwer. Dann mit einer Insulinresistenz hast du natürlich noch eine zusätzliche Herausforderung. Plus, dann hast du ja gerade eben schon perfekt angesprochen, das viszerale Fett. Und das ist natürlich das Fett, was der Körper nicht so gerne loswerden möchte, weil das ja um deine inneren Organe schwimmt und sozusagen dort dir das Leben erschwert, um es mal böse auszudrücken. Was ich aber dabei unbedingt euch mit an die Hand geben möchte. Jegliche Form von Gewichtsreduktion, sorgt immer dafür, dass ihr Fett am ganzen Körper verliert. Nicht nur das subkutane Fett, also ich nenne es mal das optische Fett, sondern auch das viszerale Fett. Und da heißt es einfach nur durchhalten. Denn auch das kann man ja mittlerweile messen über so genaue, moderne Wagensysteme oder ähnliches. Aber zusätzlich kommt auch noch dazu, und das ist etwas, was ich unbedingt euch mit an die Hand geben möchte, körperliche Aktivität. Umso mehr Muskelmasse ihr habt, umso höher euer Grundumsatz ist, umso schneller und umso besser verbrennt euer Körper das viszerale Fett. Deshalb, habt ihr einen hohen viszeralen Fettanteil, führt meines Erachtens kein Weg an körperlicher Aktivität vorbei. Das kann ich nicht nur über die Ernährung regeln, weil der Körper dann unbedingt dieses Fett behalten möchte. Deshalb tut etwas exzessiv, gerade diesen Bereich, was Krafttraining angeht, um euch mehr Muskelmasse zu erarbeiten. Dann wird euch euer Körper das danken und dann auch freiwillig ein bisschen viszerales Fett euch abgeben als Energiequelle.
Es ist ja extrem wichtig, das haben wir hier im Podcast ja auch schon ganz, ganz oft besprochen, dass wir auch wirklich auf unseren Blutzuckerspiegel aufpassen, dass die Schwankungen nicht zu stark sind. Die normalen Schwankungen sind ja auch, wie ich schon sage, normal, aber diese Extremschwankungen, die diese Heißhungerattacken etc. nach sich ziehen, die sollte man eben möglichst vermeiden. Und da finde ich das mal ganz wichtig, Alex, dass wir vielleicht mal so auf die Mahlzeiten schauen, also auf die drei wichtigsten: Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Ich rede jetzt nicht von Zwischensnacks, aber zum Beispiel das Frühstück. Was wäre denn jetzt zum Beispiel empfehlenswert, um in den Tag zu starten? Man hört immer so, Haferflocken ist so das Nonplusultra. Ist das tatsächlich so?
Ja, definitiv. Du kannst natürlich, um in den Tag zu starten, schon mal deine Cornflakes-Packung rausholen oder ähnliches und dann hast du einen Start mit Zucker. Den wollen wir natürlich komplett verhindern. Das heißt, das, was ich halt gerne beim Frühstück haben möchte, ist generell eine gesunde Menge an Kohlenhydraten, natürlich gesunde Kohlenhydrate, das heißt die komplexen Kohlenhydrate, dann Ballaststoffe, Proteine und gesunde Fette. Also, wenn das jetzt zum Beispiel morgens deine Haferflocken sind, in deinem gesunden Müsli, was nicht nachgezuckert wurde oder ähnliches, da sind ein paar Beeren obendrauf, gerne noch ein paar Nüsse, oder du hast morgens das Omelett oder ähnliches, den griechischen Joghurt mit Samen und ein paar Früchten oben drin. Das sind alles Sachen, mit denen kann ich super leben. Weil, und das ist einer der entscheidenden Aspekte, gesunde Ballaststoffe sind wirklich ein Gamechanger. Denn man hat das extra auch ausgetestet in verschiedenen Studien und hat gesehen, wenn ich bei einer Mahlzeit zum Beispiel Pektin, so ein klassisches Ding, kennt man zum Beispiel aus einem Apfel, so ein wasserlöslicher Ballaststoff, damit reinschmeiße, sinkt der Blutzuckerspiegel um 30-40%. Nur weil ich Ballaststoffe mit dazu gepackt habe. Weil die einfach dafür sorgen, dass der Blutzuckerspiegel in einem wesentlich gesünderen Level verläuft, als wenn ich die Ballaststoffe weggelassen habe. Deshalb gerade dafür ganz entscheidend und zum Beispiel auch bei Haferflocken ganz wichtig, die enthalten ja noch andere Ballaststoffe, wie zum Beispiel Beta-Glucan. Kennen jetzt vielleicht viele nicht so unbedingt, weil man eher so normale Ballaststoffe kennt oder so die klassischen Ballaststoffe. Aber die sind super, um den Blutzuckerspiegel zu regulieren und die Insulinsensitivität zu verbessern. Und das ist ein ganz entscheidender Aspekt. Das heißt, jegliche Form von Ballaststoffen sollte da morgens auf jeden Fall schon mal beim Müsli, beim Frühstück, in welcher Art und Weise immer mit dabei sein.
Tja, das sind wirklich so geniale Lifehacks. Also kein Aufwand mit einer wirklich riesengroßen Wirkung. Das finde ich wirklich faszinierend, was man da mit so ein paar kleinen Ballaststoffen alles machen kann. Jetzt gucken wir uns mal so den Tagesverlauf an. Jetzt bin ich gesund in den Tag gestartet mit Haferflocken, Beeren, bisschen Joghurt dazu, fühle mich richtig topfit, bin unterwegs, mache vielleicht sogar ein bisschen Sport und denke mir, Mensch, jetzt warst du so fleißig, jetzt geht vielleicht doch mal die Currywurst-Pommes unterwegs. Ist nie so wirklich gut. Du sagst immer Herzinfarktplatte, das habe ich auch bei mir so verankert. Aber ist es dann so, dass ich mich da auch so mittags so wirklich massiv einschränken muss? Oder kann man denn da, wenn man so morgens und abends vielleicht ein bisschen besser unterwegs ist, auch sagen, heute ist mal so ein kleiner Cheat Day?
Nein, also generell, wir wollen hier keinem das Essen madig machen. Wir wollen nur Tipps geben, wie man leicht und gesund mit einer ausreichendem Maß an Genuss gesund durchs Leben kommt. So, das ist ja eigentlich unsere Idee von diesem Podcast. Und natürlich, wenn du eine hohe körperliche Aktivität hast, am besten natürlich noch mit Sport verbunden, kann der Körper ja auch einiges aushalten. So ist es ja nicht. Das heißt, eine gesunde Menge an Kohlenhydraten, gerade wenn es komplexe Kohlenhydrate sind, hat der Körper ja gar kein Problem mit. Also als Beispiel, man weiß ja, wie dieses Ernährungsmodell ungefähr aussehen sollte aus 50% Kohlenhydrate und die will ich ja auch keinem wegnehmen. Also viele Leute denken ja bei Kohlenhydraten automatisch an Zucker. Davor braucht ihr ja gar keine Angst haben. Sobald ich komplexe Kohlenhydrate habe, lassen die ja ganz sanft deinen Blutzuckerspiegel ansteigen und auch wieder fallen. Es geht ums ja um diese schnellen Spitzen, die entstehen. Das heißt, durch diese ungesunden Snacks, die ich zwischendurch habe. Das ist ja eher das hauptsächliche Problem. Ansonsten darfst du dir mittags auch gerne mal ein bisschen was gönnen. Das darf dann auch gerne, was weiß ich, nach dem Essen noch der kleine Schokobon sein oder der Kinderriegel oder was auch immer für eine Süßigkeit du da ganz gerne magst. Nur dann halt wichtig, schon mal als kleiner Lifehack, hatten wir schon mal erwähnt in einem unserer früheren Podcasts, Süßigkeiten bitte immer direkt nach dem Mittagessen essen und nicht 2 Stunden später, sondern dann wird es quasi noch zur aktuellen Mahlzeit mit dazugerechnet und dann habe ich nicht solche kleinen Blutzuckerspitzen, die dann nachhaltig meinen Insulinspiegel durch die Gegend jagen. Deshalb, wenn, dann bitte direkt nach der Mahlzeit.
Also nicht so wie früher bei Oma, nach dem Sonntagsbraten 2 Stündchen Pause und dann wird die Grillerstaute rausgeholt. Das wäre dann natürlich genau das Extrem. Also, aber so ein bisschen mal sich was gönnen geht dann auch, würdest du sagen, wenn man bereits eine Insulinresistenz hat, dass man so hin und wieder auch mal so kleine Ausnahmen leben darf?
Ja, immer. Also wie gesagt, die Summe macht es am Ende des Tages. Darauf kommt es halt wirklich an. Es geht überhaupt nicht darum, ob ich jetzt mal einen Schokoriegel esse oder Lust habe irgendwann mal auf Currywurst, Pommes oder ähnliches. Es geht halt einfach nur um die Summe. Und darum geht es mir halt in unserem Podcast, dass man sagen kann, okay, ihr wisst, das ist nicht gesund, das brauche ich auch keinem sagen. Ich glaube, niemand in Deutschland, wenn du eine Umfrage machst, sagt, Currywurst, Pommes ist gesund und Cornflakes sind das beste Frühstück. Obwohl, das sagen vielleicht noch welche, aber... Das ist halt mir ganz wichtig, das so ein bisschen mit an die Hand zu geben, weil diese Sachen halt einfach dafür sorgen, dass ich leicht durch den Alltag komme, wenn ich so Kleinigkeiten beachte. Und ob das dann halt die Schokolade ist direkt nach dem Essen anstatt 2 Stunden später, dann kriegst du das total down, was dich dann total runterbringt und dann bist du super müde. Das sind ja so einfache Tricks, die man vielleicht anwenden kann, um damit entspannt durch den Tag zu kommen.
Schön. Also es war jetzt auf jeden Fall nochmal wichtig, ein wenig zu vertiefen, damit dir keinem das Grillwürstchen bei dem schönen Wetter im Hals stecken bleibt. Jetzt haben wir schon über Frühstück und Mittagessen und auch die kleinen, aber feinen Ausnahmen gesprochen. Gucken wir mal auf den Abend und schauen wir jetzt vor allen Dingen auch mal auf die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht sogar von einer Insulinresistenz betroffen sind. Aber auch natürlich, wenn wir vorbeugen möchten. Wie sieht denn der Abend aus? Denn in dem Artikel, den ich gelesen habe, so in Vorbereitung auf die heutige Aufzeichnung, stand auf jeden Fall kohlenhydratarm essen. Denn nachts würde der Körper eben per se nicht so viele Kalorien verbrennen können.
Ja, was ich halt generell gut finde, ist abends schon ein bisschen kohlenhydratärmer unterwegs zu sein. Weil wir logischerweise meistens, jetzt derjenige mit der Nachtschicht jetzt mal außen vor gedacht, nicht mehr den hohen Kalorienverbrauch haben und nicht mehr so viel Energie aus Kohlenhydraten gewinnen müssen. Und der Körper freut sich halt auch mal darüber, wenn er eine Mahlzeit hat mit relativ wenig Kohlenhydraten. Das heißt, das Verhältnis von Kohlenhydraten würde ich von morgens bis abends langsam abnehmen lassen. Also das heißt, was morgens vielleicht noch 50% der Kohlenhydrate waren, dann sind das mittags vielleicht noch 30-35% und dann abends vielleicht noch 15% an der Mahlzeit, so nach dem Motto. Das heißt, dort ist es Zeit für die gesunden Proteine, für das gesunde Gemüse, bedeutet, dort hätte ich halt wirklich gerne, ob das Gemüse nur gedünstet wurde, vielleicht ein bisschen angebraten wurde, die gesunden Fette, ob das nur die Avocado ist, der gegrillte Fisch, Hühnchen, das sind so Sachen, die ich halt gerne abends hätte, weil du halt dadurch auch den riesengroßen Vorteil hast, wenn du dich abends kohlenhydratarm ernährst, dass morgens dein nüchtern Blutzucker natürlich, die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, wesentlich geringer ausfällt. Das heißt, so ein nüchterner Blutzuckerwert, wenn ich den um 20-30% nach unten schrauben kann, ist damit super viel schon mal geholfen, weil der Körper sich das, ich sag's mal einfach, quasi merkt und merkt, ah, okay, das sind auch Bereiche, in denen ich gut haushalten kann, gerade über die Nacht hinweg, wenn ich dann da abends nicht noch super Zucker reinballer in meinen Körper. Deshalb freut er sich darüber garantiert, wenn es abends eine etwas kohlenhydratärmere Kost ist.
Wie kann ich eine Diabetes vermeiden und vor allen Dingen, wie komme ich auch aus dieser Vorstufe der Insulinresistenz wieder raus? Das ist heute unser Thema im Podcast Gesund gefragt. Es waren viele tolle Tipps und Lifehacks dabei in den vergangenen Minuten und damit ihr jetzt nochmal das geballte Paket an Informationen ein bisschen in kleine praktische Häppchen passt zum Thema bekommt, hat Alex hier nochmal die 5 Tipps für deine Gesundheit zusammengefasst.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Ja, als erstes, und das ist halt erstmal der wichtigste Aspekt, Ernährung optimieren. Das heißt, setzt möglich auf eine ballaststoffreiche Ernährung. Mit den Vollkornprodukten, zusätzlich mit den mageren Proteinen, mit den gesunden Fetten. Es muss nicht Low-Fat sein oder automatisch Low-Carb, es muss nur gesund sein. Also deshalb Finger weg von zuckerreichen Lebensmitteln, stark verarbeiteten Lebensmitteln, dann habe ich schon riesig viel gewonnen. Zweiter Aspekt, und den weiß man mittlerweile ganz genau. regelmäßige körperliche Aktivität. Also sowohl das Krafttraining als auch Cardiotraining hilft extrem, Insulinsensitivität zu verbessern. Gerade was diese Aspekte angeht, unbedingt im Hinterkopf behalten und auch die Reduktion von viszeralem Fett zu verbessern. Deshalb dafür unbedingt regelmäßige körperliche Aktivität. Euer Körper wird es euch garantiert danken. Punkt Nummer 3. Ein gesundes Gewicht. Das heißt, man hat herausgefunden durch Studien, nur ein paar Kilo weniger auf der Waage haben schon automatisch die Gefahr bezüglich einer Diabetesentwicklung um 10%, 15%, 20% reduziert. Das heißt, achtet bitte auf euer Gewicht. Es ist nicht schlimm, wenn man mal ein bisschen zu viel wiegt und dann merkt, oh, ich muss vom Urlaub mal wieder ein bisschen abspecken. Darum geht's mir nicht. Aber dauerhaft, wenn das Gewicht zu hoch ist, erhöht ihr leider auch extrem das Risiko langfristig bezüglich einer schlechten Insulinresistenz beziehungsweise leider dann einer Prädiabetes oder dann im Nachgang eine richtige Diabeteserkrankung zu bekommen. Punkt Nummer 4. Blutzuckerspiegel checken. Wenn ihr Lust habt, ob das nun zu Hause ist, hat Thorsten vorhin erwähnt, gibt es verschiedene Anbieter, kann man sich einfach mal so ein Ding auf den Arm bappen für 2 Wochen und mal schauen, kann man mit einer App verbinden, tut überhaupt nicht weh. Könnt ihr Thorsten fragen, ist nicht schlimm. Hat noch nicht mal gezuckt, der Junge, deshalb gar kein Problem. Einfach sich mal anzuschauen, wie entwickelt sich das, wenn ich was esse. Ich finde das ja auch super interessant und ich glaube auch für einen Laien wäre das mal interessant, das mal 2 Wochen auszuprobieren. Deshalb beschäftigt euch da gerne mal mit, gibt es für einen relativ schlanken kleinen Taler sowas mal auch für zu Hause zum selber, ich will nicht sagen medizinisch analysieren, aber zumindest mal ein bisschen Überblick darüber zu bekommen. Und ein letzter Punkt, der mir noch ganz wichtig ist, gerade auch, weil wir in den letzten Podcast-Folgen darüber oft gesprochen haben, Stressmanagement und ausreichend Schlaf. Nur, dass ihr mal einen Wert gehört habt. Bei nur 4 Stunden Schlaf pro Nacht im Vergleich zu 8 Stunden Schlaf pro Nacht habe ich ein erhöhtes Risiko von ca. 41% bezüglich einer schlechteren Glukosetoleranz. Das heißt, inwieweit mein Körper diese Form von Glukoseintoleranz letztendlich entwickelt, bedeutet, was schlecht für meinen Insulinhaushalt wäre. Heißt, nur mit einem gesunden Schlafverhalten kann ich es auch schaffen, chronischen Stress zu vermeiden, gerade diesen bösen Cortisolspiegel unten zu halten und langfristig was für meine Gesundheit zu tun. Deshalb bitte auch genügend ausruhen.
Tolle Tipps und mehr Tipps bekommt ihr auch bei uns bei Instagram. Podcast Gesund gefragt heißen wir da. Klein und zusammengeschrieben werdet ihr direkt finden. Da gibt es auch immer Hinweise und mehr Informationen zu unseren aktuellen Folgen. Und ihr habt natürlich die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen, beziehungsweise Alex, unserem Experten, der euch dann immer auch sehr brav antworten wird. Also wir konnten schon viele, auch ja, ich würde mal sagen, Alex, so individuelle Problemchen lösen in den letzten Wochen.
Ja, es kommen auch super viele spannende Fragen. Und natürlich können wir ja auch nicht in einer Folge immer alles abdecken, ist ja auch klar. Wir haben ja gewisse Schwerpunkte. Thorsten sucht sich seine Fragen raus. Meine Antworten sind natürlich immer darauf abgestimmt, aber es gibt immer auch ein paar kleinere Aspekte, die wir nicht beachten können. Und ihr stellt uns auch super interessante Fragen, die auch schon zu ganz vielen neuen Folgen geführt haben, wo wir dann gesagt haben, ey, da gab es extrem viele Rückfragen zu. Lass uns das mal mit einbauen. Oder halt auch ganz spezifische Fragen. Und deshalb freuen wir uns auch darüber, gerade wenn die aus allen möglichen Ländern kommen. Ich habe nicht mal gecheckt, Thorsten. Rate mal, in wie vielen Ländern wir schon gehört wurden.
Ui, jetzt muss ich mal durchzählen. Also Deutschland, Österreich, Schweiz, weiß ich. Spanien, vor allen Dingen Mallorca, mit den deutschen Auswanderern sehr beliebt. Ich habe aber gesehen, sogar Kanada war dabei und Brasilien. Aber so den Komplettüberblick habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
Nur mal zum Spaß, in 77 Ländern wurden wir schon gehört.
Wow.
Nur mal so, um so einen spannenden Funfact reinzukriegen. Und wir hatten auch schon Fragen aus allen möglichen Herren Länder. Wir haben sogar Abonnenten in Indien. Wer auch immer dort Deutsch spricht oder uns zuhört, wie es auch mal zustande kam. Erstmal vielen lieben Dank dafür. Und deshalb freuen wir uns auch über Nachrichten aus aller Welt, die uns dann erreichen und beantworten die immer gerne.
Ja, vielleicht spielt man das den Elefanten da so zur Beruhigung vor, den Podcast in Indien. Das ist natürlich hochspannend, also sehr, sehr gerne. Könnt ihr uns auch bei Insta einfach mal schreiben, wenn ihr wirklich im Ausland seid, wie ihr auf uns gekommen seid und wann ihr uns hört. Das ist natürlich für uns auch immer mega spannend. Aber erstmal freuen wir uns auf euch nächste Woche auf eine brandneue Folge. Und wie immer bis dahin bleibt schön gesund und genießt den Sommer.
Das war Gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nicolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.